Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Da reibt sich so mancher Schüler zwar die Hände, weil etwa 5% der Schulstunden ersatzlos ausfallen, Pädagogen aller Fachbereiche aber rollen mit den Augen. Sie fordern schon lange, dass endlich mehr Lehrer eingestellt werden. Relativ zum Bedarf, also der Zahl an Schulstunden, müsste es eigentlich 110% Lehrkräfte geben. Diese Zahl kursiert schon länger. Dazu kommt aber erschwerend, Lehrer sind länger krank, fallen längerfristig aus. In gut 10 Jahren könnte es bis zu 85.000 offene Stellen geben. Das rechnet das Statistische Bundesamt aktuell vor. Woher all diese Lehrkräfte kommen sollen, darum dreht sich heute alles bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Leonard Amel. Das kann Burnout sein, ein Bandscheibenvorfall oder Brustkrebs. Aber es gibt auch viele psychische Krankheiten, wegen derer man mindestens vorübergehend arbeitsunfähig wird. Arbeitsunfähigkeit an Schulen ein besonders gravierendes Problem, denn Stunden fallen aus und prüfungsrelevanter Stoff kann nicht oder nicht angemessen vermittelt werden. Und obwohl Lehrerinnen und Lehrer im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern seltener krank sind, hat die Zahl der Krankheitstage in den letzten 5 Jahren doch deutlich zugenommen. Das bestätigt aktuell auch eine Umfrage, die der Verband Bildung und Erziehung, VBE, in Auftrag gegeben hat. Derzufolge meldeten das etwa 60% der Schulleitungen zurück. Noch mehr, und zwar 71% von ihnen, sehen sich mittlerweile auch kaum noch in der Lage, die Gesundheit ihrer Lehrer zu fördern. Einordnen kann uns die Ergebnisse jetzt der, der die Umfrage angestoßen hat, und zwar Gerhard Brandt. Er ist der Bundesvorsitzende des VBE. Herr Brandt, wo drückt denn bei den Lehrkräften gerade besonders der Schuh?
Ja, das sind gleich viele Stellen. Die altbekannte Stelle ist der eklatante Personalmangel an den Schulen, der schlichtweg dazu führt, dass die Lehrkräfte, die an den Schulen den Dienst tun, von einer Überforderung zur nächsten Überforderung hetzen. Wir haben in den Schulleitungen kaum Möglichkeiten, die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Und wir haben aber eine signifikante Zunahme an psychischen, wie aber auch physischen Erkrankungen.
Und die Konsequenzen aus diesen Erkrankungen sind dann mehr Unterrichtsausfall und dadurch auch noch mehr Arbeit für die gesunden Kollegen?
Ganz genau so ist das ja. Die Kollegen versuchen schon, ihren Dienst zu tun, so gut sie es eben schaffen. Die geben nicht so schnell auf, weil sie eben auch für die Kinder brennen, für die Kinder da sein möchten. Aber irgendwann kommt dann die Situation, da können sie nicht mehr, werden krank, fallen aus. Und wir haben eine viel zu mager ausgebaute Krankheitsstellvertreterreserve, die oft schon 1 oder 2 Monate nach Beginn des Schuljahres aufgebraucht ist. Und haben danach dann eigentlich nur noch Möglichkeiten, erkrankte Kolleginnen zu ersetzen, indem Unterricht ausfällt, indem eine Lehrkraft 2 Klassen betreut, indem Klassen zusammengelegt werden. All das dient nicht dazu, dass der Unterricht die gewünschte Qualität haben kann. Er dient aber sehr stark dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das leisten müssen, natürlich weit über Gebühr beansprucht werden und dann ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. Da entsteht durchaus ein Teufelskreis.
Und was können die Schulleitungen gegen diesen Teufelskreis tun?
Wir machen diese Umfrage nicht zum ersten Mal. Wir haben den Zeitraum von 2019 bis 2024 abdecken können. 2019 sagten uns noch 40% der Schulleitungen, sie haben Mittel an der Schule, um zu helfen. Heute sagen das gerade noch 24%, also wird immer weniger. Möglichkeiten wäre beispielsweise, wenn man in der Schule Kräfte hätte, die einspringen könnten. Je nach Bundesland hilft man sich mit Pensionären aus, die über Handschlag eingestellt werden, oder mit Studenten. Das ist aber alles natürlich nur der Not geschuldet. Aber ich glaube, wir müssen uns auch ehrlich machen und uns eingestehen, wenn wir es nicht schaffen, die Schulen so auszustatten mit Personal, dass sie das leisten können, was sie sollen, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, ob wir Abstriche machen müssen im Angebot der Schulen.
Was heißt das konkret, Abstriche im Angebot? Was sollte gestrichen werden?
Da haben Sie gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben ein paar Zielsetzungen, die sind eigentlich gut gedacht. Wir versuchen gerade den Ganztag auszubauen, also zu versuchen, Ganztagsschulen weiter zu fördern. Aber wenn ich Schulen als Ganztagsschulen ausbaue, dann zieht das natürlich auch einen hohen Lehrbedarf nach. Wenn ich diesen Lehrbedarf nicht sicherstellen kann, dann helfen sich Schulen oft, dass sie mit Vereinen kooperieren, Musikvereinen oder mit Sportvereinen kooperieren. Und man muss sich dann fragen, forciere ich einen Ganztagsausbau, wenn ich die Lehrkräfte nicht habe, die ich dazu benötige? Wir sprechen über Inklusion. Deutschland hat 2008 die UN-Charta unterschrieben, dass man eben Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zum allgemeinen Bildungssystem ermöglicht. Das tun wir ja schon. Wenn ich das nicht leisten kann, dann habe ich Kinder in der Schule, die nicht ordentlich betreut werden können. Und das führt Inklusion ad absurdum. Aber auch diesen Prozess, denke ich, stellt man sich nicht ein, dass man vielleicht mal die nächste Zeit versucht, hier auch bei dem Bereich etwas langsamer zu tun und zu warten, bis man es mit genügend Pädagogen abdecken kann.
Viele Baustellen also, genügend Pädagogen braucht es. Viele von denen werden krank. Was kann getan werden? Sie erwähnten in Ihrer Studie auch das Stichwort Prävention. Wie kann die aussehen? Was muss da geschehen?
Pädagogen, das ist ein Beruf, der psychisch auch durchaus belastend ist, weil man sich natürlich immer versucht, für die Kinder einzusetzen, die Kinder voranzubringen, die Gespräche mit den Eltern führt. Und da haben sich in schwierigen Fällen Supervision als sehr hilfreich erwiesen. Es gab früher auch eine gewisse Anzahl an Supervisionsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer, aber diese Angebote sind deutlich zurückgefahren worden. Was wir an Schulen auch brauchen können, nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler, sind Gesundheitsfachkräfte. Es muss nicht jede Schule eine Gesundheitsfachkraft haben, aber es muss für jede Schule die Möglichkeit bestehen, auf Gesundheitsfachkräfte zugreifen zu können. Zum einen beispielsweise auch zum Unterstützen, wenn man Burnout-Anzeichen bemerkt, dass man sich zurückziehen kann, dass man Gespräche führen kann. Aber wir haben auch Schüler, die müssen medikamentiert werden. Das können Lehrer zum Teil auch nicht einfach so. Und wenn man da Zugriff auf Gesundheitsfachkräfte hätte, wäre das nicht schlecht. Wir könnten sehr gerne mit multiprofessionellen Teams arbeiten, wenn ich den Bogen weiter spannen darf. Was wir als Lehrerinnen und Lehrer an der Schule leisten, geht ja weit über das Unterrichten hinaus. Wir sind ja oft damit befasst, erstmal dafür zu sorgen, dass Unterricht in der Schule stattfinden kann, weil die Kinder mit unglaublich vielen Problemen beladen an die Schule kommen und erstmal aufgefangen werden müssen. Wenn wir jetzt Sozialpädagogen oder Erziehungswissenschaftler oder ähnliche Personen hätten an den Schulen, die sich um diese Kinder kümmern können, die diese Kinder auffangen, mit diesen Kindern in die Gespräche gehen, sodass diese Kinder überhaupt mal wieder frei wären, an einem Unterricht teilzunehmen und sich auch auf den Unterricht konzentrieren könnten, dann das würde uns Lehrern im Unterricht sehr stark helfen, weil wir dann einfach unterrichten können. Der Unterricht würde störungsfrei ablaufen.
Multiprofessionelle Teams, Gesundheitsfachkräfte, Mehrlehrer allgemein. Höre ich das richtig, dass das nicht ohne mehr Geld vonstatten gehen kann?
Natürlich. Das kann nicht ohne mehr Geld vonstatten gehen. Wenn Sie mehr Fachkräfte in den Schulen brauchen, wie auch Sozialarbeiter, Psychologen, medizinische Fachkräfte, dann kosten die natürlich Geld. Das ist schon richtig.
Sie sind ja häufig mit Bildungspolitikern im Gespräch. Wie erklären die Ihnen denn, weshalb nicht mehr Geld in die Hand genommen wird für so etwas Essentielles wie Bildung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft?
Oh, die sagen nicht einmal, dass nicht mehr Geld in die Hand genommen werden kann. Sie sagen viel eher, der Markt sei leergefegt und sie können eigentlich noch so viel Geld in die Hand nehmen. Sie bekämen gerade keine Lehrerinnen und Lehrer, weil der Markt das nicht mehr hergäbe. Das ist gar nicht mal so falsch. Wir haben einen eklatanten Mangel an Lehrkräften im Markt. Aber sobald sich das wieder etwas bessern würde, dann kommt die alte Leier, dass das Geld dafür nicht da ist.
Der Markt ist leergefegt, aber es müssen trotzdem zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer irgendwo herkommen. Schon seit Jahren wird ja darüber gebrütet, welche kreativen Ansätze es in der Not mittlerweile gibt, Lehramtsstudierende, aber auch vollqualifizierte Lehrkräfte zu rekrutieren. Dazu haben wir mal in zwei Bundesländer geschaut, nach Sachsen-Anhalt und nach Bayern. Und das erste Beispiel jetzt von Michael Watzke aus München.
Hallo, guten Morgen. Ihr wollt Lehrer werden?
Ich will keine Lehrerin werden. Zu viele Kinder.
Lernen wäre doch perfekt, oder?
Ich will kein Lehramt studieren, weil ich möchte was Interessanteres studieren, ja.
Ich mag Lehrerin nicht sein, bin nicht gut mit Kindern. Also schon, aber nicht mit Jugendlichen oder Älteren.
Kann ich dich nicht überzeugen?
Nee, leider nicht. Ich wollte schon zu einer anderen Stelle jetzt hin. Polizei.
Merlin Hufnagel gibt nicht auf. Der Mittelschullehrer wirbt für Nachwuchs auf einer Jobmesse an der Nelson Mandela Berufsoberschule in München. Mit einem Team aus 5 Lehrern für 5 verschiedene Schularten präsentiert er seinen Beruf.
Vortrag zum Lehramt, vor allem Mittelschule, wäre super. kann ich euch überzeugen.
Wann ist der?
2-3 Minuten geht's los.
Ja, okay.
Super, ich freue mich. Wir sind ganz da hinten.
Ein Klassenraum im ersten Stock der Berufsschule. Immerhin 5 Schülerinnen und Schüler zwischen 17 und 21 Jahren sind zu dem halbstündigen Vortrag gekommen. Lehramtsbotschafter Hufnagel projiziert Zahlen, Bilder und Comiczeichnungen an die Wand.
Wir wollen dich heute vor Ort überzeugen, Lehrerin zu werden, ja, weil es einfach der schönste Beruf der Welt ist. Jetzt fragst du dich natürlich, hey, warum soll ich Lehrer werden?
Das fragen sich tatsächlich zu wenige Schulabsolventinnen und Absolventen und noch weniger entscheiden sich am Ende für das Lehramt. Besonders schlecht sieht die Nachwuchssituation an der Mittelschule aus, wie in Bayern die Hauptschule heißt. Pro Schuljahr fehlen mehrere tausend Lehrkräfte. Hier kommen die bayerischen Lehramtsbotschafter wie Merlin Hufnagel ins Spiel. Der 35-Jährige zählt die wichtigsten Argumente pro Lehramt auf. Sicherer Job, vernünftiges Gehalt, geregelte Arbeits- und Ferienzeiten und speziell mit Blick auf die Mittelschule.
Bist du ein beziehungsstarker Klassenleiter? Als Mittelschullehrer kannst du jeden Tag deine SchülerInnen sehen, sie begleiten. Du hast eine sehr intensive Beziehung zu ihnen. Du bekommst ihre Entwicklung mit, kennst die individuellen Stärken und Schwächen. Du bist irgendwie Seelentröster, du bist Vorbild, du bist Modell für so viele Dinge. Und man hat eine unglaublich tolle Bindung zu den Kindern tagtäglich. Und das macht schon richtig Spaß und ist einfach eine total bereichernde Aufgabe.
Hufnagel ist neben seinem Lehrerjob jeden Monat mehrere Tage als Botschafter unterwegs. Er hält Vorträge, organisiert Infoveranstaltungen und gibt seine Begeisterung weiter.
Ich brenne dafür, ich lade freiwillig gerne immer wieder SeminarleiterInnen ein, bin total gerne bereit, meinen Unterricht immer wieder zu präsentieren, Leute einzuladen, zu sagen, hey, was ist Digitalisierung, wie kann Unterricht Spaß machen, wie kann man möglichst viele SchülerInnen abholen, neue Lernwege zu finden.
Eine Anrechnungsstunde pro Woche erhält Hufnagel dafür. Lehramtsbotschafter sein ist ein Ehrenamt. In Oberbayern läuft das Botschafterprogramm seit diesem Schuljahr, in Franken schon seit 2 Jahren. Mit Erfolg, sagt Hufnagel.
Es gibt mehr Studienanfänger für das Lehramt Mittelschule, sind jetzt nicht exorbitant viele, aber doch einige Hunderte. Das kann man schon wahrnehmen.
Natürlich weiß der Mittelschullehrer um den schlechten Ruf seiner Schulart. Gewalt, Null-Bock-Mentalität, Sprachdefizite. Aber das Bild von der Gangsterschule sei ein Vorurteil. Und kulturelle Vielfalt sieht er als Stärke.
Wir begrüßen uns morgens.
Günaydın, dobardan.
Selam aleykum, kalimera, buongiorno.
Natürlich ist Deutsch die Unterrichtssprache, ganz, ganz wichtig zu lernen. Aber dass wir gegenseitig voneinander lernen, dass wir diese Mehrsprachigkeit, diese Vielfalt einfach mit aufnehmen und dann ein gemeinsames Team sind. So eine Art, ja, kleine Familie für viele.
Wir sind ein Team!
An diesem Morgen in der Boss Nelson Mandela in München hat Hufnagel zumindest eine Handvoll Absolventen zum Nachdenken angeregt.
Auf jeden Fall. Also ich finde es cool mit den verschiedenen Schularten, die einfach vorgestellt wurden. Und zum Beispiel auch jetzt an der Mittelschule mit den ganzen verschiedenen Nationen und allen möglichen. Ist schon cool.
Also es ist schön, dass man den Schülern halt das mitnehmen kann. So, vielleicht kriegen die es von zu Hause nicht mit. Dass man halt eine Person hat, mit der man viel teilen kann. Als Lehrer auch.
Ich finde es cool, dass man uns gezeigt hat, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Lehrer zu werden.
Tatsächlich, bei mir war es sogar allgemein schon bei mir so Plan B, dass ich Lehramt studieren möchte. Nur war mir jetzt nicht ganz klar, welche Schule ich jetzt einsteigen möchte. Mal gucken.
Wie Schülern an einer Münchner Oberschule das Lehramtsstudium schmackhaft gemacht werden soll. Michael Watzke war dabei. Mehr Lehrer, mehr Personal an Schulen, damit die aktuell zu wenigen, die dort gerade den Unterricht stemmen, nicht auch noch krank werden. Das fordert der Verband Bildung und Erziehung. Bevor wir darüber gleich weiter mit Gerhard Brandt reden, hier noch ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt, wo der Lehrermangel besonders eklatant ist. Eine Zahl aus dem Jahr 2022. Von denen, die in diesem Jahr in den Schulen eingestellt wurden, hatte fast jeder Zweite gar keine formale Ausbildung für das Lehramt. So groß der Bedarf, dass man auch einen neuen Weg einschlug, nämlich 1,2 Millionen Euro an Personalagenturen zahlte, um neue Lehrkräfte rekrutieren zu lassen. Mithilfe der Agenturen wurden denn auch 110 Lehrkräfte eingestellt, 38 haben den Landesdienst inzwischen aber wieder verlassen. Niklas Ottersbach hatte vor 2 Jahren schon einmal zu diesem Thema recherchiert und berichtet jetzt, was sich in der Zwischenzeit getan hat.
Ein Café in Halle an der Saale. Mariana Sol-Hermanowski hat sich einen Minztee bestellt. Sie kommt ursprünglich aus Mendoza, einer Großstadt am Fuße der Anden in Argentinien. Hermanowski hat in Barcelona und Mainz studiert. Seit ein paar Jahren lebt sie in Merseburg. Eine Headhunter-Agentur hat sie über LinkedIn angesprochen und dann ging alles ganz schnell. Eine Grundschule in Merseburg stellte die Argentinierin ein. Vor 2 Jahren war sie noch glücklich über die Chance, in Sachsen-Anhalt unterrichten zu können. Damals sagte sie dem Deutschlandfunk:
Und man fragt sich, uff, mache ich das richtig? Was passiert, wenn ich einen Fehler mit zum Beispiel Deutsch mache? Was hören die Kinder zu? Und hier, wie gesagt, immer die Untertitel ist: Sie sind uns wichtig, machen Sie weiter, bleiben Sie hier, verbessern Sie sich, weil wir Ihnen und natürlich meine Kollegen brauchen.
Beim Hören dieser Aussage muss Mariana Sol-Hermanowski schlucken. Der Rückhalt des Kollegiums war groß und trotzdem hat die Argentinierin die Grundschule in Merseburg verlassen. Sie wollte die Fächer unterrichten, die sie studiert hat, Englisch und Spanisch. An der Merseburger Grundschule hat sie unter anderem Mathe und Sachkunde unterrichtet. Ein Wechsel an eine Sekundarschule war für Mariana Sol-Hermanowski in Sachsen-Anhalt nicht möglich. Kurz hinter der Landesgrenze in Sachsen sah das anders aus. Seit einem halben Jahr unterrichtet sie an einer Oberschule in Schkeuditz. Die Reaktion in Merseburg: Bedauern. Die Reaktion im Landesschulamt in Halle: Eine Abschiedsformel.
Leider von Landesschulamt, ich habe nur eine E-Mail bekommen, also als ich gekündigt habe: Ja, wir haben Ihre Kündigung bekommen, wir wünschen Ihnen alles Gute. Also ich war mir klar, dass ich würde einen anderen Job nehmen an der Zeit, weil ich schon wusste, okay, ich wollte in eine Oberschule gehen. Aber ganz ehrlich, wenn Sie mir gesagt hätten, ja, wollen Sie nicht in eine Oberschule gehen oder in eine Sekundarschule, dann hätte ich das sehr wahrscheinlich gesagt. Nee, also das war, weil mein Problem war meistens das, dass ich meine Fächer unterrichten wollte.
Zu wenig Flexibilität. Die Argentinierin Mariana Sol-Hermanowski ist nicht die einzige Lehrerin, die den Schuldienst in Sachsen-Anhalt wieder verlassen hat. Von den 110 per Headhunter angeworbenen Lehrkräften sind knapp 40 wieder abgesprungen. Ein interner Bericht des Landesschulamts stellt dem internationalen Anwerbeprojekt ein schlechtes Zeugnis aus. Angesichts der hohen Kosten und Boni für die Agenturen müsste, Zitat, die Ausscheidequote deutlich geringer sein.
Es ist ein Erfolgsmodell,
sagt dagegen Eva Feusner, CDU. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin verteidigt das Projekt. Rund 1 Million Euro kosten für 110 angeworbene Lehrer. Das könne sich sehen lassen.
Man kann immer alles rechnen, wie man das gerne braucht. Aber wenn man das mal ins Verhältnis sieht, dass wir sozusagen die Ausbildung nicht finanziert haben. Wir haben ausgebildete Lehrkräfte aus dem Ausland. Und da gibt es natürlich auch die eine oder andere Unwägbarkeit, die wir anpassen müssen. Und das war eigentlich der Sinn dieser Evaluation.
So soll es nun mehr Sprachkurse für die Lehrer aus dem Ausland geben. Ausländische Zeugnisse sollen schneller anerkannt werden. Und auch das Land müsse sich mehr anstrengen, gibt Sachsen-Anhalts Bildungsministerin zu.
Manchmal ist die Willkommenskultur an den Schulen auch nicht die, die wir uns wünschen. Da arbeiten wir auch immer intensiver dran.
Und es bräuchte mehr Personal im Landesschulamt, kritisiert Thomas Lippmann, bildungspolitischer Sprecher bei den oppositionellen Linken. Er sagt: Bevor man Headhunter-Agenturen einschaltet, sollte man vor der eigenen Haustüre kehren. Sprich, das aus seiner Sicht zu komplizierte Online-Bewerbungsportal für Lehrkräfte mit echter Beratung ergänzen.
Wir brauchen einfach eine zweite Strecke der Bewerbungen neben dem Online-System. Und da müssen einfach Menschen dahinter sitzen, die das Landesschulamt jetzt im Moment nicht hat und die aus diesem Geld für die Agenturen aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht bezahlt werden können.
Inzwischen meldet auch der Koalitionspartner SPD Zweifel am Headhunter-Projekt. CDU-Bildungsministerin Feusner wirbt unterdessen weiter für die Anwerbung über Agenturen von internationalen Lehrkräften für den Schuldienst in Sachsen-Anhalt. Mariana Sol-Hermanowski, die Argentinierin aus Merseburg, wird sie nicht mehr überzeugen können. Sie will weiterhin im Nachbarbundesland Sachsen unterrichten.
Ich bin sehr glücklich damit. Es ist auch eine Erleichterung, meine anderen Fächer so unterrichten zu können. Das ist auch, man hat die Kenntnisse, man fühlt sich auch besser und man kann auch ein bisschen besser planen und hat mehr Zeit zu überlegen, okay, wie könnte ich das besser unterrichten, weil man schon die Kenntnisse hat und das ist wunderbar.
Und weiter bei uns ist Gerhard Brandt vom Verband Bildung und Erziehung, VBE. Herr Brandt, wie klingt denn das erste Beispiel aus Bayern für Sie? Ein Botschafter, jemand, der in die Schulen geht und für den Lehrerberuf wirbt. Ist das eine gute Idee?
Ja, also ganz spontan gesagt würde ich sagen, das ist eine schöne Idee. Es sind Kolleginnen und Kollegen aus der Schule heraus, vom Fach, die genau wissen, wie es geht, die genau wissen, worüber sie sprechen Das sind Kolleginnen und Kollegen, die für den Beruf brennen, sonst würden sie diesen Botschafter nicht übernehmen. Und wenn die an die Schulen gehen und versuchen, junge Menschen für den Beruf zu begeistern, dann finde ich das erstmal überhaupt kein Fehler. Sie bekommen eine kleine Anrechnung auf der Deputat, damit sie das leisten können. Den Rest machen sie im Ehrenamt. Das zeigt auch das große Engagement. Und ich finde, das finde ich, ist eine gute Lösung, weil man direkt an die Kinder oder an die Jugendlichen, muss man schon sagen, herangehen kann, die vielleicht nach dem Abitur das Studium ergreifen können. Also eine feine Sache eigentlich.
Den Beruf selbst für die Schüler greifbarer und auch attraktiver zu machen, ist das eine. Und dann gibt es ja noch die Idee, wie wir eben gehört haben, Lehrkräfte aus dem Ausland zu holen, notfalls eben auch durch sogenannte Headhunter. Hat das nicht einen gewissen Charme für Sie?
Nein, das hat jetzt weniger Charme für mich, muss ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen. Wir reden zwar darüber, wie wir ausländische Lehrbefähigungen oder ausländische Abschlüsse schneller und besser anerkennen können. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir jeden ausländisch erworbenen Abschluss anerkennen. Es muss ein Abschluss sein, der den unseren Qualifikationskriterien entspricht. Das heißt, es muss mindestens ein Masterabschluss sein. Darunter sollten wir nicht gehen. Und da muss ich dann ganz klar sagen, Lehrer zu sein ist viel mehr als nur Fachwissen zu vermitteln. Lehrer zu sein heißt auch zu wissen, wie vermittelt man den Kindern, die man vor sich hat, und das sind jedes Jahr andere, wie vermittelt man denen das Fachwissen. Das heißt, ich brauche eine hohe Methodenkompetenz, einen Chemiker einzustellen oder einen Mathematiker einzustellen, zu denken, der macht jetzt einen guten Unterricht, das ist weit gefehlt.
Trotz Notstand plädieren Sie dafür, keinerlei Abstriche bei den Qualifikationen zu machen?
Auf keinen Fall Abstriche bei den Qualifikationen. Ich würde dann die Tür aufmachen, wenn man Fachwissenschaftler holt, sie vorqualifiziert mit den nötigen pädagogischen Fähigkeiten versieht und sie dann berufsbegleitend weiter qualifiziert. Das ist kein Weg, den ich besonders präferieren würde, aber der Not geschuldet ist das etwas, was man sich noch vorstellen kann.
Das war jetzt ein möglicher Ansatz. Wir hatten auch die zwei Beispiele aus den Bundesländern gehört. Welche Möglichkeiten sehen Sie noch, um kurz- und mittelfristig vor allen Dingen die Lage wieder zu normalisieren?
Ja, kurzfristig, da können schon einiges helfen. Wenn wir die Abbrecherquoten betrachten, dann sehen Sie, dass je nach Schulart und je nach Fach die Abbrecherquoten deutlich über 30% liegen, Studium und Referendariat eingeschlossen. Je nach Fach und Ort gehen diese Abbrecherquoten sogar hoch bis 45-50%. Das können wir uns leisten, wenn wir eine Lehrerschwemme haben. Wenn wir aber einen deutlichen Mangel haben, dann wären die Hochschulen gut beraten. Sie würden sich um ihre Studenten kümmern, zu schauen, dass sie sie unterstützen könnten. Wenn Studentinnen schon in der Familienplanung sind, kann man an den Universitäten Horte einrichten, wo Kinder betreut werden können. Wenn Studenten in finanzielle Schwierigkeiten kommen, kann man sie finanziell vorübergehend unterstützen, kurzfristig und bürokratisch. Wenn Sie sagen, aufgrund persönlicher Situation schaffen Sie es gerade kaum, dem Stoff zu folgen, kann man hier Tutorensysteme anbieten, die Studenten begleiten. Wie kann ich im Referendariat dann dafür Sorge tragen, dass die Abbrecherquote zurückgeht? Das sind Möglichkeiten, die greifen sofort, wenn ich also an der Hochschule im Seminar versuche, die hohe Abbrecherzahlen zu reduzieren.
Gerhard Brandt, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch.
Sehr gerne, Ihnen auch. Dankeschön.
Seit vergangenem Oktober, seit Ausbruch des derzeitigen Konflikts zwischen Israel und der Hamas, haben die antisemitisch motivierten Straftaten deutlich zugenommen. Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen hierzulande, je nach Erhebung zwischen 10% und 25%, hat mehr oder weniger offen antisemitische Einstellungen. Davon sind Schulen und Universitäten nicht ausgenommen. So hatte kürzlich eine Umfrage bei Studierenden entsprechende judenfeindliche Einstellungen gezeigt. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte deshalb dazu aufgerufen, noch vor den Sommerferien einen Aktionstag an Schulen und Universitäten zu organisieren. Und er wird jetzt unterstützt von der Bundesbildungsministerin. Nach Ansicht Stark-Watzingers böte ein Aktionstag die Chance, sich intensiv mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, Vorurteile und Ressentiments abzubauen sowie Zivilcourage zu stärken. Das war's von Campus und Karriere für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Leonard Ameln und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.